Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Jetzt schon Tonprobleme.
Ja, moin zusammen. Hi.
Erstmal ganz kurz, das wird hier genauso ablaufen wie im Podcast auch, für alle, die den hören.
Genauso unprofessionell.
Wir werden euch komplett ausblenden. Das wird chaotisch sein, es wird durcheinander sein. Gefährliches Halbwissen wird glänzen. Und ganz wichtig, ihr habt schon auf eurem Platz gefunden einen Zettel und einen Stift. Nico hatte das so ein bisschen erklärt. Ich kannte das gar nicht so. Bierdeckel-Fragerunde. Das heißt, ihr könnt so während des Podcasts, den wir hier gleich machen, eure Fragen an Alex Ulzer auf diesem Zettel notieren. Wir werden die dann während des Podcasts einmal einsammeln und natürlich nicht alle 50, 60 Fragen stellen, weil sonst sitzen wir wirklich bis 1 Uhr nachts, sondern so ein bisschen durchgucken und dann die ein oder andere Frage präsentieren, wenn wir sie nicht schon vorher gestellt haben.
Perfekt. Für dich ein Heimspiel, als angehender Grundschullehrer von Leuten zu sprechen?
Ja, ich hab schon gesagt, es ist deutlich angenehmer, weil heute nicht so viele dazwischen reden werden. Gehe ich einfach mal stark von aus.
Ja.
Es sind ja auch, ich sag mal, ein paar Kinder noch hier, aber die sind ja schon etwas älter, von daher, die wissen, wie es läuft. Und da vorne habe ich schon gesehen, Florian Wirtz Trikot gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Habe ich noch erzählt, habe ich Samstag auch getragen bei Bremen Olé.
Haben wir 3 Promille mehr, aber.
Nee.
Nein. Okay, genug von uns. Kommen wir zu Alex Ulzer, der jetzt gespannt zugehört, einen Teil von dir kennengelernt. Also, dass du Malle-Fan bist anscheinend. Schön, dass du da bist, Alex.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Wollen wir direkt reinstarten? Ich habe gerade eben schon angekündigt, dass es hart wird. Wir haben eine Entweder-Oder-Fragenrunde. Haben wir eigentlich immer dabei. Ja, du pustest schon durch. Und es wird auch nicht einfach. Wir müssen alle durch. Und das lockert wenigstens hier die Stimmung auf. Dass es die Stimmung auflockert, weiß ich noch nicht. Wir starten auch ganz einfach und ganz easy rein und starten mit der Frage, Alex oder Sulzi?
Wie bitte?
Alex oder Sulzi?
Sulzi.
Das ist auch wichtig für uns, ne, für die nächsten paar Stunden hier.
Ja. Deswegen. Bis 1 Uhr nachts. Ja. Nee, also Sulzi ist eigentlich, das ist meine Frau, sagen wir mal Sulzi zu mir. Also
dürfen wir auch.
Das ist okay, ja. Nur nicht Alexander, das sagt meine Mutter, wenn sie sauer ist.
Oder Herr Sulzer.
Herr Sulzer, ja, auch nicht so gut. Also Sulzi ist perfekt.
Okay. Sulzi, Bier oder Wein?
Bier.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Beim Gassi gehen eher morgens oder eher abends?
Morgens.
Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz erklären, für alle, die es nicht genau wissen, wie viele Hunde leben bei dir zu Hause?
Mehr Hunde als Menschen wahrscheinlich.
Ja, das schon. Also bis vor kurzem 6, jetzt leider nur noch 5. Aber da ist auf jeden Fall was los, ja.
Wir machen weiter mit Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Kaufbeuren oder Bremerhaven?
Bremerhaven.
Sicher?
Also tatsächlich ja. Also ich gehe natürlich gerne meine Familie besuchen, aber wir fühlen uns hier super wohl. Das ist für uns zu Hause.
DEL oder NHL?
Als Trainer oder als Spieler?
Sowohl als auch. Fangen wir mit Spieler an.
NHL.
Und als Trainer?
NHL.
WM oder Olympia?
Olympische Spiele.
Du hast beides mitgemacht?
Ja, mehrfach sogar. Aber also die Olympischen Spiele sind natürlich dann schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis mit Eröffnungsfeier, Leben im Olympischen Dorf und das alles, die anderen Wettkämpfe, anderen Athleten und so weiter, die ganzen anderen Nationen, alles auf dem engen Raum, das toppt so eine WM schon.
Wir steigern uns jetzt vielleicht ein bisschen von Schwierigkeitsgrad her. Aufstieg 2002 oder Pokalsieg 2006?
Aufstieg 2002.
Ich wollte ganz kurz einlenken. Ich hatte gehofft, du sagst Pokalsieg, weil in der Saison darauf...
Oh, ich wusste es.
habt ihr ja relativ früh im Pokal die Segel streichen müssen. Erinnerst du dich noch an das Spiel?
Also ich habe das verdrängt dann irgendwann. Bis dann... Felix irgendwo bei uns im Trainerbüro stand und mir dann den Spielbericht von dem Spiel gezeigt hat. Oh ja, das stimmt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir am Tag danach 45 Minuten Linienläufe gemacht haben mit Don Jackson. Rauf, runter, rauf, runter. Und dann die nächste Gruppe. 45 Minuten. Das war tough.
Ganz kurz, war der 17.10.2006. Das war mein 11. Geburtstag. Und ich war mit meinem Papa im Stadion und wir haben damals als Zweitligist gegen die Düsseldorfer EG den amtierenden Pokalsieger 9-2 gewonnen. Und ich habe einen Puck gefangen, der übers Netz geflogen ist. War wahrscheinlich der beste Tag meines Lebens. Deswegen erinnere ich mich da sehr gerne dran. Wollte ich nur noch einmal einwerfen. Aber du darfst mal.
Ja, ähnlich schön für Sulzer wahrscheinlich.
Das war spitze.
Ja. Okay, wir machen weiter. Beim DEB-Team Spieler oder Co-Trainer?
Co-Trainer.
Warum?
Ja, weil ich so ein bisschen meine Passion als Trainer gefunden habe und mich da tatsächlich sogar mehr drin sehe als Spieler.
Oh, ernsthaft?
Ja.
Stark. Und denn als Trainertyp, eher laut oder eher leise?
Eher leise.
Und er hätte dich ja auch anders eingeschätzt.
Ja?
Ja, eigentlich schon.
Erklär mal, warum.
Ich
hätte zugetraut, laut zu sein.
Nee, also tatsächlich noch nicht einmal.
Noch nicht einmal. Na gut, hat es ja auch noch keinen Grund dazu. Vielleicht kommen das über.
Weiß ich. Nein, ich glaube nicht an laut werden. Ich glaube nicht an Schreien. Das ist aber überhaupt nicht. Also auch nicht zu Hause mit Kindererziehung oder so. Ich ja.
Ähnliches Kaliber wahrscheinlich.
Genau, glaube ich einfach nicht dran. Bei der Kindererziehung ist es mit Liebe und Konsequenz. Das ist im Sport dann ähnlich. Dann findet man natürlich andere Worte in der einen oder anderen Situation. Aber ich denke nicht, dass man das Ergebnis bekommt, was man möchte, wenn man schreit.
Jetzt wird's richtig hart. Jetzt, du musst antworten, sag ich dir von vornherein. Du musst antworten, sonst 3 Jahre sportliches Pech.
Ja.
Hasselbring oder Prey?
Puh. Kann ich nicht drauf antworten.
Wo gibt es da so ein Prozent? Wer macht dir weniger Stress, wenn du gegen ihn antwortest?
Die machen ja beide keinen Stress.
Oder wer hört sich das überhaupt an?
Ja, das
Potenzial höher.
Das weiß ich auch nicht. Nein, die sind, kann ich nicht beantworten. Also die sind beide auf ihre Art und Weise ganz unglaubliche Menschen und ganz unglaublich große Figuren hier im Bremerhavener Eishockey und weiter drumherum. Deswegen, so leid es mir tut, da würde ich tatsächlich jetzt das sportliche Pech in Kauf nehmen, weil ich die Frage nicht beantworten kann.
Prey oder Furchi? Ja, komm. Hat keiner gesagt, dass er einfach mit.
Ja, also tatsächlich, da muss ich tatsächlich Furchi sagen, den kenne ich seit 25, 30 Jahren, ist mein bester Freund und Trauzeuge, ich bin sein Trauzeuge, also wir uns verbindet eine fast lebenslange Freundschaft, das ist dann sozusagen eine einfache Wahl.
Eine letzte Frage haben wir noch. Denn hast du es geschafft? Mit dem Spielerduell gehen wir raus. Gudlewskis oder Franzep?
Ah. Hey. Da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Wer auch immer besser spielt.
Ich würde sagen, da sind wir auch ganz gut besetzt auf der Position.
Na, stimmt.
Kann man nicht meckern.
Und das zeugt ja schon von etwas, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ich glaube, da haben andere Vereine es deutlich einfacher, sich zwischen den einen oder anderen zu entscheiden.
War das eigentlich in der letzten Saison gewissermaßen eine, ich sag mal, Luxussituation, dass ihr euch da nicht entscheiden musstet, lange Zeit?
Ja, also was jetzt den Entscheidungsprozess an sich angeht, ist es natürlich dann einfacher gewesen, weil ich denke schon, dass diese Entscheidung, was die Aufstellung angeht, wahrscheinlich sogar die schwerste ist. Auch wenn es oft nicht einfach ist, aber das natürlich, wenn du so 2 Goalies hast auf dem Level, auf dem Niveau, das ist schon, ja, bereitet einmal schon Kopfzerbrechen.
Sagen wir so, es wird nicht einfacher, weil Maxi Franzrep ist wieder fit und Christas Gudlewskis ist Torhüter des Jahres geworden. Von daher, die Entscheidung will ich auf jeden Fall nicht fällen. Muss ich ja Gott sei Dank auch nicht. Aber wir wollen.
Vielleicht rufe ich dich mal an. Dann.
Kannst du gerne
also
machen.
Musst du die Vorbereitungsspiele schauen.
Für ein Spiel mache ich es gerne. Ja, okay. Aber wir wollen mal so ein bisschen mehr auf die letzte Saison zurückblicken, weil die war ja schon sehr historisch für die ganze Stadt, für den ganzen Verein. Und da wäre eigentlich so die plumpe Frage, wie hast du eigentlich dieses Eishockeyjahr in Bremerhaven erlebt?
Ja, das war natürlich ein ganz tolles Jahr, wenn man das ganze Jahr betrachtet. Die Jungs haben super mitgemacht, die waren wirklich vom ersten Tag an, waren die mit dabei, waren fokussiert, waren gut vorbereitet. Wir haben natürlich auch in den richtigen Momenten, sind wir vom Verletzungspech verschont geblieben. Wir haben dann auch Momente gehabt, wo man jetzt aus der pingeligen Coaching-Sicht vielleicht auch nicht so super gut gespielt hat, aber trotzdem gewonnen hat. Also wenn man das objektiv betrachtet, muss man auch das so ein bisschen sehen. Aber was natürlich schon toll zu sehen war, was sich dann für eine Selbstverständlichkeit entwickelt hat, Eishockey zu spielen, Spiele zu gewinnen. Das Umfeld war unglaublich, auch was da für eine Stimmung, für eine Atmosphäre war. Ich musste mich teilweise wirklich aufs Spiel konzentrieren, dass ich nicht ins Publikum schaue. Also wirklich, das war ganz, ganz toll. Und also einfach das Gesamtpaket aus dem Drumherum und aber auch in der Mannschaft und natürlich dann auch die Ergebnisse, das war ganz unglaublich.
Aber weil du es gerade gesagt hast, du hast es relativ früh gemerkt. Ist es tatsächlich so, dass man schon, keine Ahnung, jetzt in der ersten Trainingswoche, du siehst die Kabine, du siehst die Spieler wieder und du merkst, okay, diese Saison geht hier was richtig Großes?
Also jetzt nicht in der ersten Woche. Ich meine, wir haben ja auch relativ schlecht angefangen. Ich glaube, wir haben ja 4 von 5 verloren. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir Hauptrundensieger werden zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber irgendwann, wie gesagt, das kam dann, das hat sich entwickelt. Dann kamen auch genau eben die Spiele, wo wir gemerkt haben, haben wir jetzt nicht unser bestes Eishockey gespielt, aber trotzdem gewonnen. Dann waren wir mit 2 Toren hinten, haben trotzdem gewonnen. Und eben dann diese Selbstverständlichkeit, die dann, ich kann das jetzt zeitlich nicht mehr so festlegen, aber so nach 6, 8 Wochen dann wirklich in der Mannschaft war, das war, ich würde nicht sagen einzigartig, aber schon besonders.
Hast du so irgendwelche ganz besonderen, konkreten Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst?
Also was natürlich schon besonders war, war die Emotion, gerade auch im ganz nahen Umfeld, als wir das Viertelfinale gewonnen hatten, als wir zum ersten Mal dann in die zweite Runde gekommen sind. Ich erinnere mich noch an das Interview, was Alfred danach im Fernsehen gegeben hat. Der war so glücklich. Das hat mich so glücklich gemacht, ihn so zu sehen. Und das war für mich so ein toller Moment. Und dann natürlich, als wir ins Finale eingezogen sind, ich ertappe mich dann immer selber, wie ich dann einfach nur ins Publikum schaue und mich daran erfreue, wie sich andere freuen. Das sind so die Momente, die da geblieben sind.
Ist das auch so ein Moment, dass du sagst, du hast gerade eben schon behauptet, das Trainerdasein gibt dir irgendwie mehr als das Spielerdasein? Ist das auch einer der Momente, warum es so ist?
Ich denke schon, du schaust halt viel mehr von außen drauf und kriegst halt so das große Ganze mehr mit. Und und kannst natürlich dann aber auch noch mehr Einfluss nehmen, mehr steuern. Ich meine, klar, am Ende des Tages spielen die Spieler auf dem Eis, aber du kannst natürlich so diese Leitplanken des Spiels vorgeben, wo es sich im Normalfall bewegen sollte. Und das ist natürlich schon, ist ein ganz anderes Gefühl, aber ein ganz tolles Gefühl.
Aber manchmal kribbelt es doch bestimmt nochmal in den Füßen, dass man selber rauf will, oder ist das gar nicht mehr so?
Ja, ich meine, ich habe jetzt vor 9 Wochen ein neues Hüftgelenk bekommen.
Und dann ist es gar nicht mehr so.
Ich muss sagen, die letzten beiden Jahre hatte ich sehr viel Schmerzen. Da hat mir das eher wehgetan, zu sehen, wie sich andere Menschen so schnell bewegen können. aber klar, ich meine, wenn man dann so im Training mal ein bisschen rumgezockt hat, das macht schon Spaß. Oder auch wenn ich mit meinem Sohn auf dem Eis bin, das macht schon Spaß und Freude. Und also ich habe es auch geliebt, ich habe 20 Jahre gespielt, das war eine ganz, ganz tolle Zeit und ich weiß das auch zu schätzen, wie toll das war. Ich will das jetzt gar nicht runterreden. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass das Coaching von meiner tollen Karriere eigentlich mich gerade noch besser fühlen lässt.
Nach dieser langen Saison mit den Pinguins, die längste DEL-Saison der Pinguins jemals, hatten ja eigentlich alle Urlaub, nur du nicht. Du bist ja noch mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Sag mal, wie viel frei hast du im Jahr eigentlich? Hast du überhaupt frei?
Nicht so viel. Also, ja, ich hatte so 3, 4 Tage dann nach dem letzten Finalspiel.
Luxus.
Ja, aber da habe ich dann von meiner Frau auch Aufgaben bekommen, so Hecke schneiden und solche Sachen. Also bevor ich dann wieder 4 Wochen weg bin, also es war nicht, also frei war es nicht. Aber ich meine, ich habe mir das ja auch selber ausgesucht. Ich habe das ja auch mit meiner Familie besprochen, dass da dann nochmal bei der WM diese 3, 4 Wochen zusätzlich weggehen oder dann, wenn man jetzt zum Beispiel hier nicht so weit kommt, dann bin ich ja 6, 7, 8 Wochen weg. Ja, aber wie gesagt, das macht mir Spaß, das erfüllt mich. Ich bin natürlich auch stolz, dass ich da ein Teil von der Nationalmannschaft sein kann. Ja, aber wie gesagt, die freien Tage sind natürlich schon sehr überschaubar. Ich habe tatsächlich, jetzt, als ich im Krankenhaus war, nach der OP, ich habe mir alles mitgenommen, mein Laptop, die ganzen Festplatten für Video und so weiter. Und ich habe den nicht einmal aufgemacht. Ich bin eine Woche lang im Krankenhausbett gelegen, ich habe an die Decke geschaut, ich habe da unten in Köln auf den Mediapark geschaut, weil ich das tatsächlich genossen habe, mal wirklich nichts zu tun.
Aber kannst du das wirklich abschalten?
Ja.
Oder fällt dir das schwer?
Überhaupt nicht.
Das ist gut.
Also ich kann mich problemlos auf die Couch setzen und 3 Stunden an die Wand schauen.
Da bist du ganz anders, ne?
Du kannst das nicht. Gar nicht. Null, wirklich.
Immer was machen, immer Action.
Ja. Dabei habe ich noch nicht mal so karrieremäßig nicht mal so großen Erfolg. Also es klingt dann immer was, dass ich das mache.
Würde ich sagen, man muss wissen wie, ne?
Ja.
Alex, du hast, Sulzi, Entschuldigung, wir haben drüber gesprochen. Du hast in Bremerhaven ja auch gewissermaßen die Ära mit Thomas Popisch geprägt, die ja jetzt zur Hälfte zu Ende gegangen ist. Thomas hat ja die Pinguins nach sehr, sehr langer Zeit verlassen. Bleibt dir auch mit ihm ein ganz besonderer Moment in Erinnerung? Irgendwas vielleicht auch im Trainerbüro, was vielleicht die Menschen gar nicht so mitbekommen? Weil Thomas Popisch ist ja so ein bisschen, ich sag mal, er wirkt jetzt nicht immer so nahbar nach außen.
Das tut er nach außen tatsächlich nicht. Ich muss sagen, also wie ich den Popisch die letzten beiden Jahre kennengelernt habe, das ist ein ganz, ganz feiner Mensch. Also das ist wirklich, das ist überragend. Wir haben viele Stunden zusammen verbracht, wo wir auch tatsächlich mal nicht über Eishockey gesprochen haben, wo wir auch über andere Dinge gesprochen haben, was ich total an ihm geschätzt habe. Und ja, wir haben einen Moment, der war relativ witzig. Da waren wir in der Villa Seebeck beim All-You-Can-Eat-Ribs-Essen. Und da haben wir Uno zusammen gespielt. Da waren meine Kinder auch mit dabei. Und der Popi hat dann auf dem iPad noch Playoffs geschaut. Und dann wollte er erst nicht mitspielen. Und dann haben wir ihn so lange bearbeitet, ja, okay, ein Spielchen hat er mitgespielt. Und dann hatte er die letzte Karte. Und ich habe gedacht, der hat nicht Uno gesagt. Dann habe ich mich versprochen, habe gesagt, der Popo hat Uni. Und da musste der so lachen, dass er Tränen in den Augen hatte. Das werde ich nie vergessen. Ist jetzt ein völlig anderer Moment, aber vielleicht nicht das, was ich erwartet habe. Aber das war...
Ja, aber sowas wollten wir rausgehen.
Das war echt gut. Cool. Das war mega witzig.
Seid ihr befreundet?
Absolut. Wir haben tatsächlich heute früh schon... Wir haben heute früh das letzte Mal telefoniert.
Und dann handelt es sich nicht immer nur über Eishockey? Oder Inwiefern tauscht man sich auch darüber aus?
Also heute haben wir über Eishockey gesprochen, aber...
Hast du ihm gesagt, dass du heute hier bei uns bist, natürlich?
Wir haben nur darüber gesprochen. Ich habe ihn noch gefragt, was ich sagen soll.
Hat er Grüße ausrichten lassen?
Genau, absolut, genau. Grüße vom Thomas Popisch. Heute haben wir so ein bisschen über Vorbereitung, Trainingsplanung, Testergebnisse, solche Sachen gesprochen.
Wie sieht es denn bei Krefeld aus, wenn wir mal kurz fragen darf?
Wie es da aussieht?
Ja, läuft alles.
Also ich habe jetzt mal nichts anderes gehört. Ist ja auch mit ihm dort nicht anders zu erwarten. Also,
natürlich.
Genau.
Du hast Thomas mal als Eishockey-Genie bezeichnet. Wo siehst du denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen euch beiden? Was den Job als Coach angeht.
Also wir sehen das Spiel relativ gleich. Also von Inhalten her, die Art und Weise, wie... Ich nenne es einfach mal perfektes Eishockey gespielt werden sollte. Ich denke, dass wir vom Typ unterschiedlich sind. Ich denke, dass er so ein bisschen mehr intensiv ist. Ich bin mehr gelassen. Aber da haben wir uns super ergänzt. Aber wie gesagt, inhaltlich, wir haben die gleichen Erwartungen an Spieler, wir haben die gleichen Erwartungen an das Spiel, wir haben die gleichen Erwartungen an Fitnesszustand und so. Also wir sind schon sehr ähnlich.
Du warst Co-Trainer unter ihm, er war Head Coach, jetzt bist du Head Coach. Konntest du dir viele Sachen von ihm abschauen, beziehungsweise was konntest du von ihm wirklich lernen?
Also das Allermeiste, was ich lernen konnte und was ich auch brutal an ihm schätze, wie viel Verantwortung er mir gegeben hat. Es hat Bereiche gegeben, die hat er komplett alleine mir überlassen. Hat er ab und zu mal gefragt, warum wir das so machen, dann habe ich ihm das erklärt und dann habe ich gesagt, gut, also das... Ist ja auch nicht alltäglich, dass ein Headcoach so, kann man gar nicht delegieren sagen, sondern tatsächlich einfach die Verantwortung übergeben. Also das fand ich unglaublich. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so möglich ist überhaupt. Das ist was, da was ich auf jeden Fall auch versuchen werde, in meinen Headcoach-Job zu übernehmen, dass ich viel Verantwortung auch an andere gebe, dass die sich auch entwickeln können und auch dadurch mich besser machen, weil eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel ist ja auch für mich konstruktiv, um nicht immer nur in meinem Bereich rumzuhören.
Viele kennen Fisch und Pinguins eigentlich nur mit Thomas Popisch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wahrscheinlich, ja. Also es gibt einige Leute, die eigentlich nur das Thomas Popisch Eishockey kennen. Wie wird es denn unter dir laufen? Was hattest du dir für Pläne jetzt gemacht? Wird sich das Bremerhaven Eishockey denn doch etwas ändern, grundlegend ändern? Oder wird man auf der Erfolgswelle weiterreiten, sage ich mal so? Und man wird da ansetzen, wo Thomas aufgehört hat. Oder wo Thomas und nur aufgehört hat.
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich ist ja so, wir haben ja auch jetzt seit in den 2 Jahren, wo ich hier war, das ein oder andere auch schon mit angepasst, wo jetzt vielleicht mal Außenstehenden nicht so direkt aufgefallen ist, weil es halt nur kleinere Details war oder meine Veränderung in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel in der Verteidigungszone gespielt haben. Solche Sachen, das ist dann eher so durch meinen Input eh schon gekommen. Aber das ist auch genau das, was ich gerade meinte, was ich so schätze, dass er mir schon das überlassen hat, das reinzubringen. Und am Ende des Tages, wie man jetzt auch die letzten 8 Jahre mit Popi gesehen hat, es hat ja funktioniert und ich wäre jetzt blöd, wenn ich irgendwas ändern würde, was funktioniert.
Aber merkst du jetzt, weil es gerade funktioniert hat und du jetzt als Headcoach einsteckst, dass die Nervosität irgendwie größer ist, weil die Fisch und Pinguins in der DEL-Zeit sehr, sehr erfolgreich jetzt auch waren? Und merkst du etwas wie die Aufregung jetzt von deiner ersten Headcoach-Position?
Nö.
Gar nicht. Tiefenentspannt.
Überhaupt nicht. Also die Sache ist ja die, ich den Plan vom Eishockey, wie ich schon gesagt habe, der ist fast identisch von ihm und von mir. Und von daher, ich meine, klar, kann sein, dass wir die ersten 10 Spiele verlieren. Das mag sein, das hätte aber auch mit ihm passieren können. Also es muss jetzt auch nicht unbedingt daran liegen, dass ich jetzt Headcoach bin und jemand anders Co-Trainer ist. Da müssen viele Dinge passen. Die Spieler müssen gesund bleiben. Klar, ich muss natürlich auch die Entscheidungen, die ich treffe, die müssen auch gut sein. Ja, aber wie gesagt, ich hab da keine Sorge, dass das klappt. Ich kenne die Mannschaft kennt mich, die Mannschaft vertraut mir, ich vertraue der Mannschaft. Von daher, ja, das habe ich keine Sorgen.
Ich hatte in den letzten Tagen einmal mit Fabian Herrmann sprechen können und der freut sich schon richtig, richtig doll auf das erste Testspiel, weil er meint, ist zwar nur ein Testspiel, aber für ihn ist das erste Spiel im Penguins-Trikot und wäre für ihn wie ein Pflichtspiel. Wie ist es bei dir so für das erste Spiel als Head Coach?
Also ich kann mich da nur wiederholen. Ich meine, klar, ich werde jetzt in der kommenden Saison die Stürmer übernehmen und der Marian die Verteidiger. Also für mich ändert sich tatsächlich nur, wen ich aufs Eis schicke und wo ich an der Bande stehe.
Ist es normal, dass der Co-Trainer die Verteidigung übernimmt? Weil bei dir wäre es ja naheliegender mit deiner Vita, dass du Verteidigung übernehmen würdest.
Also in der Regel macht der Head Coach die Stürmer und der Assistant Coach die Verteidiger. Jetzt ist Marian ja auch ein ehemaliger Verteidiger. Also von daher ist das jetzt nicht so relevant, sage ich jetzt mal. Und ja, ich denke, dass das in unserer Konstellation die beste Rollenverteilung ist.
Als du hierher gekommen bist, war es schon so ein klanghafter Name auch immer. Und Alex Sulzer kommt nach Bremerhaven, jetzt als Co-Trainer. Man dachte sich so, okay, was hat er hier ganz genau vor? Was will er jetzt hier? Und will er das als Durchgangsstation nutzen, um dann wirklich als Headcoach relativ zeitnah anzugreifen? Oder eine andere Theorie, die wir auch im Podcast mal besprochen hatten, war, wird er hier irgendwann Headcoach werden nach Thomas Popisch? Jetzt ist die zweite Variante eingetreten. War das wirklich der Plan, als du hier angekommen bist? Gab es diesen einen Plan, wenn Thomas aufhört, dann werde ich hier Headcoach?
Ja, also als ich Trainer geworden bin, habe ich natürlich das Ziel gehabt, dass ich irgendwann Headcoach werde. Dass das jetzt so zeitnah schon passiert, ja, auch da müssen natürlich einige Dinge dann zum richtigen Zeitpunkt richtig laufen. Als ich hier den Vertrag unterschrieben hatte, wurde mir aber auch schon mitgeteilt, ich glaube, Hauke hat das ja auch schon in der Pressekonferenz damals gesagt, dass der Popi dem Club mitgeteilt hat, dass er noch die 2 Jahre macht und dann seinen Vertrag hier, also dass er keinen weiteren Vertrag mehr unterschreiben wird. Und diese Information hatte ich zu dem Zeitpunkt auch, als ich sich hier unterschrieben habe. Und klar, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich hierher komme und Headcoach werde, weil, wie gesagt, ich war jetzt 3 Jahre Co-Trainer, bin noch relativ jung. Fühle mich aber natürlich umso mehr geehrt, dieses Vertrauen zu bekommen jetzt, dass es dann am Ende des Tages so weit gekommen ist.
Also für uns war es relativ spät klar, dass du Headcoach wirst. Du konntest aber schon die komplette Saison über für die nächste Saison wiederum planen. Im Endeffekt konntest die Mannschaft schon so aufbauen, wie du sie gerne haben wolltest.
Das ist richtig.
Hat sich ja nicht viel geändert. Also wolltest du sie genauso haben, wie sie denn auch schon vorherige Saison war?
Würde ich jetzt mal so bestätigen.
Ja. Hat ja auch geklappt, im Endeffekt. Mit Marian Vasani hast du jetzt einen Co-Trainer an deiner Seite, ein alter Bekannter, kann man sagen.
Ja, genau. Also kenne ich jetzt schon seit, wann war das Pokalspiel nochmal?
2006.
Genau,
17.10.2006.
2006. Ich glaube, in dem Jahr ist er, glaube ich, nach
Düsseldorf. War er auch dabei bei dem Spiel?
Er war auch dabei. Also für den nächsten Podcast. Genau. Könnt ihr den nächsten attackieren dann. Genau, also wir kennen uns auch schon fast 20 Jahre. Ich habe mit ihm zusammengespielt. Ich war sein Co-Trainer in Krimmitschau vor 3 Jahren. Und ja, auch da, ich schätze total seine Expertise, sein Know-how, seine Fähigkeit, das Spiel in live auch von der Bank zu sehen. Und ja, für mich kamen da nicht viele andere Kandidaten überhaupt in Frage.
Ich finde es so wahnsinnig spannend, weil die Vita hat so gezeigt, du warst Co-Trainer, er der Head Coach, jetzt hat sich das einmal geändert und geswitcht. Wir hatten einen Podcast vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, dass wir es in irgendeiner Art und Weise mutig finden, so etwas zu machen. Weil wenn ich mir aus meiner Sicht so vorstelle, okay, jetzt wird ich der Chef von meinem jetzigen Chef, weiß ich nicht, ob jeder damit klarkommen würde, im Endeffekt. Zeugt ja auch von einem tollen Charakter von Marian im Endeffekt.
Absolut. Also das ist nicht selbstverständlich und würde wahrscheinlich auch nicht jeder jetzt so machen. Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und wir sind uns auch dessen bewusst, wie, ich sage einfach mal, die Rollenverteilung ist. Aber auch da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Das ist ja nicht so, dass der Head Coach sagt, du machst das, weil ich dir das sage, sondern das ist ja ein absolutes Arbeiten auf Augenhöhe. Und ich habe ja auch ihn gefragt, ob er das machen möchte, weil ich ihn so sehr schätze und weil ich ihm auch gesagt habe, was ich von ihm möchte, brauche an Input, auch Unterstützung und so weiter. Und ihm ist einfach das Arbeiten mit jemandem, den er vertraut, den er kennt, die menschliche Seite dann wichtiger als vielleicht tatsächlich der Titel der Position.
Inwiefern switcht das jetzt die Aufgabenverteilung? Also wir haben jetzt gelernt, du wirst den Sturm übernehmen, eher die Verteidigung. Aber wir haben auch, als wir mal mit Thomas Pupic gesprochen haben, gemerkt, okay, Co-Trainer und Headcoach arbeiten schon sehr, sehr eng zusammen. Dass da innerhalb der Organisation gar nicht so große Unterschiede gemacht werden.
Genau, so wird das im Grunde genommen auch bleiben. Also ich kümmere mich dann live in den Spielen um die Stürmer. Ich werde mich ums Powerplay kümmern. Und der Marian macht die Verteidiger und das Unterzahlspiel.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu dir als Trainer. Du hattest eine Vergangenheit in der NHL gehabt, in der AHL gehabt, viele DEL-Spiele gemacht. Wir hatten damals mit Lukas Kälble gesprochen, der sagte auch, ein Faktor nach Bremerhaven zu kommen, warst du in dem Fall mit deiner Vita.
Das hat er gesagt.
Hat er tatsächlich gesagt. Überrascht?
Nö, er freut mich. Das ist mal geil.
Aber spielt sowas eine Rolle in Verhandlungen mit anderen Spielern? Spielt sowas eine Rolle als Trainer jetzt wirklich, dass du den Leuten sagst, guck mal, also jetzt vielleicht nicht so plakativ, guck mal, was ich geschafft habe und erreicht habe, aber dass es schon in den Köpfen der Spieler eine Rolle spielt, was du erreicht hast als Trainer, als jemanden, der als No-Name einsteigt?
Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was in den Köpfen vorgeht. Also am Ende des Tages möchte ich ja dem Spieler helfen, dass er besser wird. Und wenn ein Spieler der Meinung ist oder auch gesehen hat, dass Spieler hierher kommen und die dann als besserer Spieler oder zum besseren Spieler sich entwickeln, hoffentlich länger bleiben oder besser werden und dann woanders hingehen, dann sehen ja die Spieler irgendwo den Mehrwert Und wenn wir hier das so gestalten können und dastehen können, dass wir hier Spieler besser machen, was uns dann am Ende des Tages hilft, Spiele zu gewinnen, aber auch dann den Standort attraktiver zu machen für Spieler oder auch vor allem junge Spieler hierher zu kommen, um eben diese Entwicklung zu fördern.
Sprichst du mit Neuzugängen über deine Vergangenheit oder mit jetzigen Spielern oder ist das gar kein Thema?
Ja, also wenn die mich was fragen, dann beantworte ich natürlich die Frage, aber ich gehe jetzt nicht hin und erzähle ihm, hey, als ich da und da gespielt habe, also das bin ich jetzt nicht so. Das
ist auch schon eine Art Erfahrung, die du ja mitbringst in der NHL. Das ist ja etwas, wo andere Leute oder andere Spieler hier hochschauen, die wollen ja auch genau das Gleiche erreichen, was du erreicht hast. Die wollen ja auch diesen Step irgendwann mal warten.
Ja, absolut. Also ich möchte mein Know-how und meine Erfahrungen in Form von den Inhalten, den ich den Spielern weitergebe für die Spiele, an System, an Einstellungen, an Trainingsmöglichkeiten, zusätzliches Training, das möchte ich so weitergeben. Aber wie gesagt, das nehme ich aus meiner Erfahrung raus, ohne jetzt zu sagen, dass es meine Erfahrung ist. Also, wenn das Sinn macht, weiß ich nicht.
Macht.
Jetzt kommen wir zu einem relativ lustigen Teil im Podcast. Und zwar haben wir einen guten Freund von dir gefragt, ob er eine Frage mitbringen möchte für den Podcast. Ich würde die gerne einmal abspielen, weil das macht das Ganze ein bisschen authentischer. Und zwar Sebastian Furchner.
Natürlich.
Und ich hatte ihm vorher gesagt, das muss auch nichts zum Eishockey sein, das soll ruhig mal für einen Lacher sorgen.
Oh. Wo ist die Toilette?
Und es wird zum Lacher sorgen, wirklich. Also.
Ich hoffe, dass man es gut hören kann hier.
Okay, zur Frage für einen Live-Podcast. Wir haben ja mehrere Jahre zusammen trainiert und mich würde interessieren, wie oft er mich bei irgendwelchen Übungen geschlagen hat.
So, die Antwort hat er auch parat, aber wir wollen ja erstmal dich antworten lassen.
Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das schon gehört habe. Also tatsächlich ein einziges Mal. Und das war beim Trimm durch Pfadenkopf Bollern, haben wir eine Sprintübung gemacht und da ist er ausgerutscht. Und das war das einzige Mal, dass ich ihn geschlagen habe. Aber auch wirklich nur einmal. Wir haben bestimmt, keine Ahnung, 10 Jahre zusammen trainiert. 6 Tage die Woche zweimal, am 7. Tag einmal. Und das war das einzige Mal.
Ich bin begeistert.
Aber ich habe ihn zumindest einmal geschlagen.
Wir hören mal rein.
Und er soll bitte auch die Begründung liefern, warum er mich das eine Mal geschlagen hat. Die Antwort ist... Er hat mich einmal geschlagen und das ist, weil ich ausgerutscht bin beim Sprinten.
Ihr seid beide sehr ehrlich. Das ehrt euch. Aber er hat auch noch eine Geschichte mitgebracht, die dich wieder ein bisschen besser dastehen lässt.
Darf ich sagen, welche Geschichte?
Natürlich.
Weiß ich. Als wir in Düsseldorf an der Bremenstraße gespielt haben, er in Köln, ich für Düsseldorf.
Okay, packe ich wieder weg.
Das weiß ich auch noch wie gestern. Ich habe eine Mittellinie Scheibe gehabt, er kam auf mich zu, ich habe die Scheibe ins Drittel reingeschossen und er hat gedacht, er checkt mich jetzt und dann hat er gesagt, ach nee, ich check ihn jetzt doch nicht und damit habe ich einen Schritt nach vorne gemacht und als er auf den Hosenboden gefallen ist, wie so ein kleines Kind vor mir gesessen, auf dem Pol hat mich angeschaut. Also ein Check und den habe ich gemacht gegen ihn. Also.
Er hat es 1:1 genauso wiedergegeben.
Wahnsinn.
Ja. Also es ist tatsächlich passiert, wir haben uns nicht abgeschaut. Ja.
Stark. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr beide so ehrlich seid. Oder dass ihr euch beide genauso an diese Situation erinnert auch. Es war ja tatsächlich dann nur einmal.
Also wie gesagt, wir haben da schon 134 Mal drüber gesprochen, über jede Situation. Das
ist... Aber du hast eigentlich einen ganz guten Punkt angesprochen, Düsseldorf und Köln. Du hast ja für beide Clubs gespielt. Wie ist denn das eigentlich in Sachen Rivalität vereinbar miteinander? Ist nicht so schlimm?
Nee, also ich fand es tatsächlich... ich hätte es tougher gefunden, wenn ich von Düsseldorf nach Köln oder andersrum direkt gewechselt wäre. Ich meine, am Ende bin ich ja dann nochmal nach Düsseldorf gegangen. Habe ich ja dann nicht mehr gespielt, aber... durch das, dass ich vorher zwischen die 7 Jahre weg war, habe ich das jetzt nicht
so. Hat auch keiner Groll oder so?
Puh, das weiß ich nicht. Also,
das ist auch noch gut, nicht wenn die Zeit,
mitbekommen also ich habe jetzt. Ich lese kein Fanforum, ich lese keine Facebook-Kommentare, ich lese wenige Sportteile in der Zeitung. Von daher kann ich tatsächlich nicht sagen, ob irgendjemand Groll hat oder nicht. Also die Offiziellen, die ich immer gesehen habe, die waren alle immer nett und freundlich. Also,
perfekt.
Von daher.
Aber eine wichtige Frage muss ich noch stellen, hat andere Hintergründe. Welche Stadt ist denn schöner, Düsseldorf oder Köln? Puh. Also wir sind hier gespaltener Meinung, das kann ich schon mal sagen.
Also ich wohne ja 20 Minuten außerhalb von Köln, oder ich habe außerhalb von Köln gewohnt, deswegen kann ich mich mit Köln selber nicht so hundertprozentig identifizieren. Ich würde wahrscheinlich sagen Düsseldorf.
Richtige Antwort. 100 Punkte. Perfekt. Genau, wenn du nicht in Köln und Düsseldorf warst, warst du ja, wie du gesagt hast, einige Jahre in den USA und in Kanada unterwegs, hast in der NHL sehr viele Spiele gemacht. Wie genau sind da eigentlich die größten Unterschiede zwischen DEL und NHL? Ich meine, logischerweise ist es wahrscheinlich das Spieltempo, aber ist das schon alles?
Ja, also ich meine, das ist natürlich, die Eisfläche ist, ich glaube, es sind 4 Meter schmaler. Und das macht natürlich das Spiel schon extrem schnell und auch extrem körperbetont. Das ist so, war gerade auch, als ich dann rübergegangen bin, so das schwierigste Adjustment, die schwierigste Anpassung. Weil du hast halt nicht so viel Zeit. Nochmal hier in der DL, da bist du dann gelaufen, hast einen Pass gespielt, hast den Pass hinterhergeschaut. So, ja gut, der ist angekommen. Und die ersten 5 Spiele habe ich einfach gefühlt 200 Checks bekommen und harte Checks, weil ich halt den Puck hinterher geschaut habe. Und ja, das funktioniert da halt nicht so gut.
Wir haben heute mal recherchiert. Ja. Wir haben bei YouTube einfach mal deinen Namen eingegeben. Oh. Ja, das ist gefährlich, ich weiß. Und es existiert, eigentlich gibt es nur ein Video von dir. Es ist wirklich nicht glücklich, wirklich, dieses Video. Aber es fängt an, dass du, eigentlich, dieses Video geht auch nur 1 Minute. Es geht los, dass du erstmal umgecheckt wirst und ungefähr 15 Sekunden später den Puck ins Gesicht bekommst. Und dann ist dieses Video auch vorbei.
Ich
weiß,
ich kann mich an das Spiel tatsächlich erinnern. Das war mit Vancouver in St. Louis. Richtig?
Das glauben wir dir.
Ja, okay. Ja, das war ein tougher Wechsel.
Ja. Aber dein erstes Tor ist auch auf YouTube. Ist ein 8-Sekunden-Clip.
Also es gibt 2 Videos.
Ja. Stimmt, ja, habe ich verschwiegen.
Aber zählt, glaube ich, noch als Shortclip, 8 Sekunden, deswegen bisher. Nein, grundsätzlich, du hast ja auch 4 Vereine mitgenommen, sage ich mal, in der NHL. Und für uns ist es immer so ein bisschen, oder es wirkt so, es ist ja schon irgendwie eine Art Menschenhandel in der NHL. Wenn du getradet wirst, hast du eigentlich wenig Mitspracherecht. Du musst dann dahin gehen, wo sie dich hinschicken und sonst spielst du nicht mehr. Wie fühlt sich das als Spieler an?
Ja, also muss man sich auch dran gewöhnen. Ich meine, am Anfang ist es sehr frustrierend auch. Und gerade jetzt die ersten 1,5 Jahre war ich dann noch bin ich zwischen der AHL und der NHL hoch und runter. Da ist dann auch viel mit, wie soll ich das sagen? Es ist viel ein Zahlenspiel von, wie viele Verteidiger sind da, wie viele Verteidiger sind da, wer hat was für einen Vertrag, wer muss wie wohin mit Salary Cap und so weiter. Also da ist es dann tatsächlich nicht so, dass dann auch immer der beste Spieler vielleicht spielt, sondern dann hat er halt einfach nur ein paar hunderttausend gerade zu viel auf seinem Vertrag, deswegen kann er nicht spielen, weil sonst über den Salary Cap gespielt worden wäre. Und das dann auch so zu verstehen und auch in einer gewissen Weise zu akzeptieren, ist natürlich, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Und ja, also ich habe da ein paar Geschichten. Ich habe in dem einen Jahr zum Beispiel, wo ich hoch und runter geschickt wurde, da habe ich in der ganzen Saison meine Frau 7 Wochen gesehen. Also die war, also eigentlich waren wir zusammen da, aber wir hatten ein Haus in Nashville und dann wurde ich runtergeschickt nach Milwaukee in die AHL. Meine Frau ist dann in Nashville geblieben. Dann haben wir uns da nicht gesehen. Jedes Mal, wenn ich dann von der AHL wieder nach oben gekommen bin in die NHL, waren wir auf dem Auswärtsspiel. Ja, dann habe ich sie, wie gesagt, in den 8 Monaten habe ich sie insgesamt 7 Wochen gesehen. Dann hat meine Frau einen Flug gebucht nach Milwaukee. An dem Tag, wo meine Frau kommen wollte, wurde ich dann nach Nashville hochgeholt und so weiter. Das war, ja. Oder als ich von Nashville nach Florida getradet wurde, bin ich in der Früh ins Training gekommen. Da war meine Tasche gepackt, da auf meinem Platz gestanden. Und dann hat der Betreuer gesagt, geh mal zum GM ins Büro rein. Dann bin ich da reingegangen, hat gesagt, ich habe dich getradet. Ja, okay, ja, kannst noch kurz Tschüss zu den Jungs sagen, mich rein. Bin nach Hause gefahren, habe meine Sachen gepackt, habe meine Frau in der Arbeit angerufen. Ich wurde getradet. Kannst du bitte kommen, mich zum Flughafen fahren? Ja, dann sind sie mich um 1 zum Flughafen gefahren, um 3 bin ich geflogen, um 19 Uhr habe ich dann für Florida gespielt. Also, und habe dann, wie gesagt, meine Frau 8 Wochen später wieder gesehen. Also,
ja, das ist eigentlich unvorstellbar, ne? Also, so ja, Teamchemie kann ja auch einfach dann nicht vorhanden sein bei vielen Clubs.
Ja, also ich meine, jetzt war ich natürlich auch nie einer von diesen Superstars, ja, die unverzichtbar waren. Mhm. Und also die haben schon so, der Chor von 14, 15, 16 Spielern ist schon da. Und die anderen sind dann so in, ich nenne es mal Rotation. Also da kann trotzdem schon eine gute Chemie entstehen.
Wer war denn der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast?
Ich habe mit ein paar richtig guten gespielt.
Das habe ich mir gedacht.
Daniel und Henrik Sedin. Die waren richtig gut. Shea Weber, mhm. Pekka Rinne, Torwart, Ryan Miller, Roberto Luongo. Also, ja, also waren, jeder war so auf seine Art und Weise besonders, aber also gerade die Daniel und Henrik, die waren schon außergewöhnlich gut.
Nächste Geschichte aus der NHL, die uns beide heute sehr interessiert hat, wo wir uns drüber Gedanken gemacht haben und echt absolut null Ahnung von haben. Wie funktioniert genau dieser Draft? Weil du wurdest ja in der 3. Runde gedraftet. Und wir haben immer so dieses Bild vor Augen von den Jungs, die in deinem Anzug stehen, kommen auf die Bühne, kriegen die Cap auf und lächeln fürs Foto. Freuen sich natürlich, dass sie beim schlechtesten Team der Liga gelandet sind, gerade an Position 1. Wie lief das ab, als du gedraftet wurdest? Warst du auch drüben?
Also ich war tatsächlich dort. Ich habe zwar kein Foto auf der Bühne bekommen, aber also die erste Runde kriegt er dann das schöne Foto mit Gary Bettman und dem Rest dann von dem Staff. Aber ja, ich wurde dann auch aufgerufen und der Draft war tatsächlich in Nashville und ich wurde von Nashville gedraftet. Also dann war sogar so ein bisschen Klatschen und Ole Ole. Ja, und dann gehst du da an den Tisch hin, wo GM und die ganzen Scouts sitzen. Dann schüttelt dir jeder die Hand, da kriegst du dein Trikot. Dann haben die einen schon hinten dann in so eine Suite geführt, dann machst du Fotos und ja, und dann geht das so seinen Weg.
Weiß man wirklich vorher nicht, wo man landet? Ist es wirklich, du sitzt da und lässt dich einfach überraschen, wo du jetzt die kommende Saison spielen willst?
Ja, genau. Also ich war, ich glaube, 2 Monate vorher war ich in Toronto, war es, glaube ich. Da war dieser Combine, diese Fitness-Testings. Da war ich und dann hast du Interviews mit verschiedenen Teams. Also manche Spieler haben dann mit 30, 31 Teams Interviews. Ich glaube, ich hatte mit 7 oder 8. Ja, dann kriegst du schon so ein bisschen Gefühl, wer vielleicht Interesse haben könnte, wer nicht. Der Europa-Scout von Nashville, der war tatsächlich ein paar Mal in Hamburg da, als ich in Hamburg noch gespielt habe, hat da mit mir schon gesprochen. Ja, dann, also ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich entweder von Detroit oder von Nashville gezogen wäre. Das war so ein bisschen eine Vermutung. Ja, aber eigentlich wissen tut man es nicht. Gerade jetzt nicht, wenn man nicht Connor Bedard ist oder so, wo jeder weiß, wann er gezogen wird.
Aber war für dich so Nashville so geil? Nashville? Oder war das so, okay?
Also ich kannte Nashville gar nicht, muss ich ja sagen. Jetzt im Nachhinein, die Jahre in Nashville, die waren mit die besten Jahre in meinem oder unserem Leben als Familie auch.
Nach Bremerhaven?
Natürlich. Ich habe auch gesagt, einige der besten Jahre. Und ja, also wir haben unsere Zeit da sehr genossen. Das ist eine ganz tolle Stadt. Das ist eine herzliche Stadt, auch total. Heute hat mich jemand gefragt, was ich am Bremerhaven so mag. Und dann habe ich gesagt, ich liebe es, dass diese Stadt so entschleunigt ist. Hier ist kein Stress, keine Panik. Es ist alles total entspannt im Vergleich zu anderen Städten. Und ja, also aus dem Gesichtspunkt war Nashville so die amerikanische Version davon, von der Entschleunigung.
Ich sag mal, die Leute, die aus Bremerhaven kommen, sagen das eher als negatives Beispiel wahrscheinlich, dass die Stadt sehr entschleunigt ist.
Das mag sein. Ich meine, ich wohne auch 30 Kilometer außerhalb, wo nur mein Haus ist, das eingezäunt ist und ich nur Felder hinter mir habe. Also ich mag Entschleunigung tatsächlich gerne. Also.
Du hast ja eingangs auch erzählt, oder wir haben es auch ein bisschen angeteasert, dass du auch bei den Olympischen Spielen gespielt hast. Wie groß ist eigentlich der Traum, jetzt auch als Trainer wieder dabei zu sein, wenn man als Spieler schon mal da war?
Ja, ist natürlich riesig und ich freue mich da brutal drauf. Bin natürlich sehr gespannt, wie das Erlebnis jetzt als Trainer ist. Ich kenne es als Spieler. Da war es schon ganz besonders, ganz unglaublich. Und ja, von daher, ich freue mich und bin gespannt.
Hast du den Leon Lilligt schon gefragt, wie es in Paris war jetzt?
Ja, also wir haben tatsächlich mehrfach gesprochen. ich bin ihm auch immer auf den Sack gegangen, während er dort war, weil wir so mitgefiebert haben und immer so, und wann fährt die Elena wieder? Und ich habe auch die Regeln nicht verstanden am Anfang. Wer startet wann, von wo, von welchem Platz? Und und dann auch der war total überwältigt von den Eindrücken und von den Gefühlen. Ich meine, klar, so eine Silbermedaille ist natürlich auch Wahnsinn. Und ich glaube, das kann man nur nachempfinden, wenn man es tatsächlich selber erlebt hat.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Nico, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen rumfragen. Hat irgendjemand eine Frage aufgeschrieben? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben genug. Aber dann brauchen wir nicht aufstehen.
Ja, ein bisschen nicken ist.
Aber da. Es gibt Fragen.
Genau. Dann okay, pass auf. Ach komm, bleib sitzen.
Dankeschön.
Malte geht gleich mal rum. Wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen.
Flaschenöffner. Ich krieg das
leider nicht. Eine Flasche auf?
Ja, ich bin.
So Amateur.
Ich bin ja kein Trinker.
Sieht man. Wir würden jetzt mal zur kommenden Saison kommen. Jetzt wird es noch spannender als eh schon. Einmal durchpusten. Du kannst gleich mal die Fragen einsammeln.
Von den Leuten. Ich gucke nur so ein bisschen hier.
Sowas. Sehr gut. Donnerstag bei den Maritimen Tagen hast du einen Termin. Wir alle haben einen Termin, Mannschaftspräsentation der Pinguins. Und den Fans wird auffallen, so viel hat sich gar nicht getan. Eigentlich wiederholt man die letztjährige Mannschaftspräsentation, jetzt mal ganz salopp gesagt. War das das Ziel für die kommende Saison, so wenig wie möglich zu ändern?
Ja, also so eine Planung, die ist jetzt auch nicht, die macht man sich dann nach Abschluss der Saison, sondern man schaut natürlich, welche Position hat man, wo möchte man sich vielleicht verbessern, wo kann man sich verbessern, wo muss man sich verbessern, weil ein Spieler gehen möchte oder woanders einen Vertrag schon hat. Und das ist nicht immer einfach, dann das alles so zu planen. Aber wie gesagt, ich hab tatsächlich heute zu den Jungs gesagt, dass ich froh bin, dass jeder Einzelne, der in der Kabine sitzt, auch da ist, weil jeder Einzelne da ist, weil wir denken, dass das der beste Spieler für die Position ist. Und deshalb freuen wir uns auf die Saison.
Ich glaube, bei der nächsten Frage wärst du gut gegenhalten, wenn ich dir das sage. Wir hatten im Podcast auch darüber gesprochen, dass wir es eventuell als Kritikpunkt ansehen könnten, dass die Mannschaft ja auch satt sein könnte. Wir haben den Vizemeistertitel geholt, das ist schon mehr, als wir uns alle hätten ausmalen können in Bremerhaven. Man hat das Team jetzt zusammengehalten. Man kennt es ja auch aus dem Fußball oftmals, dass die Mannschaften, die wirklich große Titel geholt haben, beim nächsten Wettbewerb dann nicht mehr so gut performen. Warum hast du diese Angst überhaupt nicht?
Also, ja, das Wort Angst, also ich...
Warum hast du keine Befürchtung, dass es so kommen könnte?
Ja, also wissen tue ich es auch nicht. Ich, so wie ich die Mannschaft kenne, so wie ich die Charaktere kenne, so wie die Jungs nach der Saison so enttäuscht, wie die waren, dass wir am Ende nicht gewonnen haben, ich habe da überhaupt gar keine Sorge, dass das in ein Sattsein übergeht. Ich denke eher, dass das sogar die Motivation noch höher, die Latte der Motivation noch höher gesetzt hat, als sie sowieso schon war. Und auch wenn man jetzt sieht, wie die Testungen und so weiter ausschauen, wir sind als Mannschaft im Ganzen sind wir fitter geworden, als wir im Vorjahr waren, wenn man die Ergebnisse vergleicht. Also das ist für mich auch ein Indikator, dass da kein Sattsein vorhanden ist.
Ich finde es schwierig, weil du hattest im Interview jetzt vor ein paar Tagen gesagt, das Saisonziel ist erst einmal, wir kennen es in Bremerhaven, nicht absteigen, den Platz 10 erreichen, dann weiter höher schauen. Jetzt hattest du aber gerade gesagt, die waren schon alle sehr enttäuscht, logischerweise, nachdem man im Playoff-Finale dann verloren hatte. Wie versuchst du das zu kombinieren, den Spielern zu sagen, diese Erwartung haben wir nicht immer an euch, aber trotzdem irgendwie die zu pushen, dass sie wieder das erreichen könnten? Aber
ja, ich meine, das eine hat für mich jetzt nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Jeder weiß, dass das letztes Jahr, dass das was Besonderes war und dass man nicht mit der Erwartung reingehen kann, immer ins Finale zu kommen. Trotzdem liegt das ja natürlich in der Natur eines jeden Sportlers, dass er jedes Spiel gewinnen möchte. Ob das dann am Ende des Tages gelingt oder nicht, das ist eine andere Frage. Nichtsdestotrotz müssen wir ja dann aber auch so realistisch bleiben, dass wir wissen, andere Teams mit vielleicht auch einem anderen Budget, wenn man sich in der Liga umschaut, wie verpflichtet wurde, frage ich mich mal, wie das überhaupt möglich ist. Aber und auch da wieder, dass alles passen muss, um sowas jedes Mal zu schaffen. Und von daher diese Zielsetzung, erstmal den Platz 10, also erst mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, dann den Platz 10 zu erreichen, das ist realistisch. Und wenn wir da sind, dann schauen wir weiter und dann können wir tatsächlich den nächsten Step machen, was dann der Platz 6 wäre. Und wenn wir da hinkommen, dann wäre das natürlich schön. Aber jetzt nur mit dieser Erwartungshaltung und dann schon jedem diesen Druck auferlegen, wir müssen da hinkommen, das ist nicht realistisch und ist auch nicht richtig und ist auch nicht fair gegenüber der Mannschaft.
Wir haben jetzt eine Mannschaft zusammengestellt, die schon so mit dem Prädikat erfahren aufs Eis geht. Also schon ein Altersdurchschnitt, der relativ hoch ist. Einer der höchsten Altersdurchschnitte der Liga. Wenn man nur mal ein bisschen vergleicht, Iserlohn hat 2 Jahre jüngeren Kader momentan im Durchschnitt. Viele Spiele abgegeben mit Kelplin, Kreuzer, Tretu, McKenzie, die allesamt unter 30 waren, wenn mich nichts täuscht. Aber jetzt Spieler geholt, die recht erfahren wirken mit über 30, mit einem Abt und mit einem Götz. Erklär mir einfach die Vorteile und Nachteile daran, dass eine Mannschaft so erfahren ist, dass die Mannschaft jetzt doch älter ist als vielleicht der Schnitt der Liga.
Ja,
war das ein Ziel oder guckt man darauf? Guckst du darauf gar nicht vielleicht auch?
Nee, natürlich guckt man darauf. Das ist ja auch eine Aufgabe, vor der man sich auch nicht verstecken darf. Ich meine, der Altersdurchschnitt, der ist da und mit dem muss man sich natürlich auch befassen. Und wie gesagt, die U23-Regel verlangt ja auch, dass man U23-Spieler reinbringt, wo zum Beispiel der Nino ist jetzt raus aus der U23, Preto ist jetzt raus aus der U23, Kreuzer ist raus. Also auch das sind ja Faktoren, wo wir müssen ja auch gewisse Regeln erfüllen und wo man dann eben andere Spieler reinkriegt und vielleicht auch dann nicht immer jeden bekommt, den man gerne hätte. Und dann musst du ja gleichzeitig wieder schauen, wer passt in die Mannschaft, wer muss welche Rolle erfüllen. Und wenn ich halt dann vielleicht nicht den 26-jährigen Spieler bekomme oder kein 26-jähriger Spieler auf dem Markt ist, dann muss man sich halt dann eben auch wieder mit älteren Spielern vielleicht befassen. Plus, ich muss dazu sagen, die neuen Spieler, jeder, der da ist, ist tatsächlich auch ein Wunschspieler, weil wir der Meinung sind, dass diese Spieler perfekt da reinpassen. Und das ist unabhängig vom Altersdurchschnitt oder von dementsprechenden Alter.
Ein bisschen habe ich schon rausgehört, aber wenn es jünger wäre, wäre es auch schön gewesen.
Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Deswegen sage ich, jeder Spieler ist ein Wunschspieler. Mhm. Ich denke, dass das eine Aufgabe ist, wo man sich mittel- und langfristig mit beschäftigen muss, dass die Mannschaft älter wird und dass man da einen gewisseren Umschwung reinbringen muss mit jüngeren Spielern über einen mittelfristigen Zeitraum.
Lass uns mal über die jungen Spieler sprechen, die wir im Kader haben, gerade die neu dazugekommen sind. Ryan Better, Maxim Rausch und Fabian Herrmann. Wir haben im Podcast darüber gesprochen und haben bei Ryan Better das größte Potenzial gesehen mit seiner Vita, mit der er jetzt hier in Bremerhaven ankommt. Siehst du es genauso oder siehst du alle auf gleicher Ebene oder wie würdest du dort eine kleine Abstufung machen?
Also ich werde jetzt mit Sicherheit keine Spieler hier bewerten. Ich bin froh, dass alle jungen Spieler, die dazugekommen sind, oder auch alle älteren, aber ich bin froh, dass alle da sind und auch da wollen wir als Organisation denen eine Möglichkeit geben, sich als Spieler zu entwickeln, besser zu werden und dadurch auch unserer Mannschaft zu helfen. Und das ist jetzt auch nicht nur eine Sache, die wir von unserer Seite erfüllen müssen, sondern das müssen ja die Spieler auch von ihrer Seite erfüllen. Die müssen topfit kommen, die müssen physisch in der Lage sein, dann auch auf dem Level spielen zu können. Und die kamen jetzt alle top vorbereitet und werden dementsprechend dann auch von uns ihre Chance kriegen, auf dem Level zu spielen. Und von uns auch das Vertrauen kriegen, da zu spielen. Und dann müssen sie natürlich aber in dem Moment dann auch ihre Chance nutzen und dann auch eine gewisse Performance zeigen.
Haben wir ein besseres U23 gespannt als letzte Saison?
werde jetzt keine Bewertungen abgeben, da bleibe ich bei. Also,
ich probiere es gleich nochmal.
Nee, also.
Irgendwann rutscht es raus.
Nee, also. Ja, nee, da kriegt ihr mich nicht. Also, ich denke, dass wir auf den U23-Positionen gut aufgestellt sind. Und ich hoffe, dass uns das eine gute Tiefe im Kader gibt.
Ich habe noch so viele Fragen, aber gut, die streiche ich dann jetzt. Dann kommen wir zu anderen Neuzugängen. Matthew Ebt und Max Gürz haben wir zwei erfahrene Neuzugänge dazu gewonnen. Warum sind die so toll fürs Bremerhaven Eishockey? Warum passen die so perfekt in unser Team rein?
Ja, also der Matt, der hat die letzten 3 Jahre in Finnland gespielt. Der ist groß, der hat eine physische Präsenz, der läuft unglaublich gut Schlittschuh, hat einen guten ersten Pass. Das war natürlich dann, als wir erfahren haben, dass der Lukas uns verlässt, mussten wir uns natürlich dann nach Ersatz umschauen. Und da hat der Mädi jetzt alle Kriterien erfüllt, um diesen Platz dann einzunehmen, um den Lukas zu ersetzen. Und wie gesagt, da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Und der Max ist ein sehr kraftvoller Spieler, der ist ein offensiver Spieler mit Torriecher, der wird uns mehr Variationen geben, gerade auch für unser Powerplay, aber auch ein bisschen mehr körperliche Größe und Kraft im Offensivspiel und auch beim 5 gegen 5 in der offensiven Zone. Der ist sehr vielseitig, also kann man wirklich Unterzahl, Überzahl und gleiche Spielstärke einsetzen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Zugewinn für uns.
Ich probiere nochmal 2 Spieler in die Verlosung weiter reinzuholen. Ich kann mir die Antwort vorstellen. Gudlewskis und Franzev. Wir haben ein sehr starkes Torhüter-Duo. Thomas Pupisch hat man ganz klar gesehen, der wollte diese Rotation haben, wenn beide fit sind. Hältst du es für möglich, dass man eine klare Nummer 1 hat, oder ist das verschenktes Potenzial, wenn man 1 zu Nummer 1 kürt?
Grundsätzlich oder jetzt in unserem Fall?
In unserem Fall.
Also, das ist eine sehr schwierige Frage. Wie gesagt, das ist... Und das wird wahrscheinlich im Laufe der Saison, das werden immer die schwierigsten Entscheidungen sein, diese Torhüter-Position, weil die beide auf Top-Level sind. Das ist eine Luxussituation. Aber die Situation ist auch nicht einfach. Es sind so viele Unbekannte, die man da nicht sagen kann, was kann passieren. Auch da wieder, wir haben es letztes Jahr gesehen, der Franzi spielt 3 Spiele und verletzt sich und auf einmal ist alles über den Haufen geworfen. Ich denke, dass der beste Torhüter spielen sollte. Aber ich tue mir jetzt aktuell schwer zu sagen, dass der eine 52 Spiele spielt und der andere 2. Das glaube ich nicht. Also das wird eine gewisse Art von Rotation mit Sicherheit geben.
Perfekt. Top. Dann kommen wir jetzt zu euren Fragen, würde ich sagen. Hast du einige eingesammelt?
Ich habe einige hier, ja.
Okay.
Und
das Schwerste ist geschafft, glaube ich. Also mal gucken, was die für Fragen.
Ja, nee, weiß ich nicht. Okay.
Aber jetzt
kann ich mir die aussuchen? Nee.
Aber jetzt kommen die nicht mehr vor uns. Denkt dran, es kommt von den Fans.
Also. Willst du selber reingucken?
Hör auf, wir suchen die immer noch aus.
Ja, ich hätte die anderen doch trotzdem gestellt. Also. Nein, erstmal den Zettel finde ich gut, weil eigentlich sind es 3 Sachen. Und Punkt 1 ist keine Frage, sondern erstmal viel Erfolg für die neue Saison. Das finde ich sehr höflich. Frage 2, relativ spannend für so ein bisschen, ich sag mal, Gossip aus der Kabine. Wer ist die Stimmungskanone im Team?
Du?
Ja, da sind ein paar, die relativ witzig sind.
Auch deinen Humor treffen?
Ja, ich bin ja sehr sarkastisch. Und da muss man mit Spielern aufpassen, weil die legen ja auch alles, was man sagt, auf die Goldwaage. Deswegen muss ich mich da mal ein bisschen zurückhalten. Also ich finde Wladimir Emminger finde ich sehr witzig.
Das denkt man zum Beispiel überhaupt nicht.
Also mit dem habe ich relativ, kann ich gut Späßchen machen, sagen wir so.
Okay, nehmen wir den. Und die letzte Frage auf dem Zettel ist eigentlich genau das Gegenteil. Was heißt genau das Gegenteil? Wer spricht auch mal Klartext in der Kabine von den Spielern? Also nicht du.
Ja, ich meine, wir haben ja eine relativ breite Riege von Führungsspielern. Also die Mannschaft, wie gesagt, die regelt tatsächlich sehr, sehr viel selber untereinander. Ich meine, Jan als Kapitän ist natürlich voran, aber vor allem ist auch seit letztem Jahr Anders Grönlund. Der ist schon ein sehr, sehr toller Führungsspieler, der die richtigen Worte trifft.
Oh Gott,
warte. Die Frage ist aber, ob er wieder fit ist, Anders Grönlund.
Ist er wieder topfit?
Also ich weiß nichts anderes.
Diplomatisch.
Ja, er war heute 118 Minuten mit uns im Mannschaftstraining und da sah er gut aus.
Es lief auch 118 Minuten das Training. Nicht, dass es hinterher noch länger lief.
Nee, es war tatsächlich 118 Minuten.
Okay,
wir hatten nur 2 Stunden Eis. Also.
Okay. Soll ich weitermachen?
Du hast ja fast alle Zettel genommen.
Kannst du auch gerne weitermachen.
Nur 3.
Okay, längere Frage. Wäre es auf lange Sicht nicht sinnvoll, mehr von größeren und schwereren Abwehrspielern zu verpflichten, um erfolgreich zu sein? Letzte Saison ausgenommen mit dem Smiley.
Also ob es nicht Sinn machen würde, wenn wir mehr große Verteidiger und schwere.
Ja. Ja, oder was spricht dafür, dass man eben nicht solche Spieler verpflichtet? Vielleicht so rum auch mal gefragt.
Also ich meine, wenn man sich jetzt das moderne Eishockey anschaut, was muss ein Spieler, und das ist unabhängig vom Verteidiger, was muss der können? Der muss dynamisch Eis laufen können, der muss einen Kopf oben haben können und der muss beweglich sein. Weil das Eishockey ist so athletisch geworden, so schnell, so hart. Man muss schnelle Entscheidungen treffen, wie gesagt, die Handlungsfähigkeit muss wirklich, das muss so gehen. Wenn das ein großer, schwerer Verteidiger kann, dann nehme ich natürlich einen großen, schweren Verteidiger, weil der einfach mehr Raum abdeckt und so weiter. Aber mir ist es tatsächlich wichtiger, dass die agil sind, dass die beweglich sind, solange die trotzdem in der guten defensiven Position sind, aber auch kräftig sind, dass die einen Spieler stoppen können.
Es gibt eine Frage aus Reihe 1 hier vorne. Welcher Spieler zeigt im Training die größte Disziplin?
Jetzt muss er wieder bewerten.
Es kann ja sein, dass da einer wirklich die anderen immer mitreißen möchte. Ne, kann man ja auch so sehen, die Disziplin.
Also, ich weiß ja. Also ich möchte jetzt da niemanden direkt herausheben. Aber den großen Vorteil, den diese Mannschaft hat, ist, dass die Führungsspieler alle immer mitreißen. Also ich habe noch nie erlebt, zum Beispiel, dass, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, dass ein Jan Urbas nicht 100% gibt im Training. Und wenn natürlich dein Kapitän jedes Training 100% gibt, ich meine, man sagt ja immer 110, aber es gibt ja nur 100, also wirklich immer alles gibt, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil dann hast du, ich sage jetzt mal, egal welcher andere Spieler, fast gar keine andere Wahl, als auch mitzuziehen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Und das ist nicht nur Jan, das sind auch andere Spieler. Aber davon profitiert die Mannschaft auf jeden Fall.
Aber der ist dann zum Beispiel auch sehr angefressen, wenn das Trainingsspiel verloren wird.
Der ist richtig sauer, ja.
Okay.
Also ich nenne jetzt keine Namen. Wir waren ja relativ viele, auch so Kleinfeldspiele und so weiter, wo wir dann auch diese Handlungsschnelligkeit auf engem Raum trainieren. Und wir spielen immer darum, die Verlierermannschaft muss Liegestütze machen. Und wir haben einen Spieler bei uns in der Mannschaft. Ich glaube, der hat die ganze Saison, der hat vielleicht 2 Trainingseinheiten keine Liegestütze machen. Ich kann jetzt nicht sagen, wer es ist, aber der ist auch immer richtig sauer. Vielleicht findet ihr das heraus, wer das ist. Aber
wir hören uns mal um.
Ja.
Ja.
Hast du noch? Die Frage gebe ich mir für den Schluss auf.
Okay.
Kannst dich drauf freuen.
So ein bisschen was anderes wieder. Hatten wir auch schon im Podcast die Frage, konnte Furchi uns nicht beantworten. Das würde mich irgendwie überraschen, wenn du es könntest. Gibt es auch einmal ein öffentliches Training? Wenn nicht, warum?
Es ist witzig, weil ich tatsächlich jetzt letztes Mal, wo ich das gesehen habe, ich glaube bei Instagram habe ich das gesehen, da waren 4 oder 5 verschiedene Clubs, die alle gepostet haben, öffentliches Training. Da habe ich mir gedacht, sowas hatten wir noch nie. Also
Könntest du es dir wünschen? Wäre das eine gute Gelegenheit, um vielleicht Fannähe dann auch noch mal mehr zu zeigen? Oder
wir hatten es mal, es ist nur sehr lange her.
Ja, also ich meine, für die Fans ist es natürlich toll, gerade auch am Anfang dann schon mal die Spieler zu sehen, auch mal einen Einblick zu kriegen in so eine Trainingseinheit. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich was dagegen habe, nee, überhaupt nicht. Also das ist
An dir liegt es nicht.
An mir wird das nicht scheitern, nee.
Also ich glaube 2006 gab es eins.
Deshalb habt ihr auch die DEG geschlagen.
Okay, sehr gut. Haben wir noch Fragen?
Da, ja, eine. Ich stehe auf.
Ich dachte, du hast noch eine. Ach, das ist die Abschlussfrage.
Danke. Oh, das ist eine lange Frage. Okay, sind alle Spieler, die den Verein verlassen, von sich aus gegangen? Oder wurde auch einigen kein neuer Vertrag angeboten? Es müssen keine Namen genannt werden, steht extra drauf.
Dazu komme ich gleich. Jetzt bin ich gespannt, wie du dich daraus redest.
Nee, also wie ich ja schon gesagt habe, diese U23-Regel, da waren wir dann tatsächlich gezwungen, jemandem keinen Vertrag mehr zu geben, weil einfach diese Regel nicht mehr erfüllt wurde. Von daher ist das relativ easy zu beantworten.
Alles klar.
Und dann kommen wir noch zu einem Spieler aus der letzten Saison. Viele haben Fragen. Na, weißt du noch nicht? Keine Ahnung, über wen wir reden? Jake Bertan. Irgendwie komischerweise zum Fanliebling geworden, obwohl er wahnsinnig wenig gespielt hat in Bremerhaven. Aber die Frage wäre, hättest du Bertan gerne behalten?
Also, nein, die Sache ist, die habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wir als Organisation haben versucht, die Mannschaft so zu gestalten, dass wir das Gefühl haben, dass die Mannschaft die größtmögliche Chance hat, viele Spiele zu gewinnen. Und so sind wir an die ganze Sache rangegangen.
Auch diplomatisch.
Hat ja am Ende auch nicht mehr so viel gespielt letzte Saison. Das ist ja dann meist auch ein Zeichen. Aber auf der Saisonabschlussfeier hat er noch ganz gut performt.
Da war ich schon zu Hause, oder?
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Wir waren länger da. Ja. Als Thomas bei uns im Podcast war, hat er zu Philipp Brugisa gesagt, dass er ihn so zwischen Genie und Wahnsinn sieht als Verteidiger. Siehst du das genauso?
Ja.
Gut.
Wenn der Pupi das schon gesagt hat, dann kann ich einfach nur bestätige ich das mal. Ja. Das trifft es ganz gut, ja.
Vielen Dank, Sunzi.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Auch wenn nicht alle Fragen ganz, ganz einfach waren, aber.
Wir haben uns Mühe gegeben.
Nee, war toll.
Applaus für Sunzi.
Genau, und natürlich, es ist ja der Podcast, wir haben jetzt zwar keine Werbung reingeschnitten, aber wir bedanken uns natürlich bei allen unseren Partnern. Fliesen Kuhlmann ist, glaube ich, keiner von hier, ne? Schade eigentlich. Wen haben wir noch? Energy Bremen, die Weser-Elbe-Sparkasse. Wir wollten eine kurze Abstimmung machen. Wer hat eigentlich tatsächlich die Fischdorn Penguins Kreditkarte? Das würde uns echt mal interessieren.
Ja. Ah ja, sehr gut. Perfekt. Dann bringt die Werbung ja was.
Genau, und natürlich wollen wir uns auch bedanken beim Team von der Nordsee-Zeitung, die das hier für uns organisiert haben, die auch die ganze Zeit da hinten stehen und sich das Ganze auch anhören müssen hier heute. Ohne euch wäre das natürlich hier nicht möglich gewesen, weil für uns ist es tatsächlich was sehr Besonderes, hier zu sitzen, weil als wir angefangen haben, hätten wir niemals gedacht, dass uns überhaupt irgendjemand zuhört, außer unseren Eltern, die das damals auch sehr belächelt haben, dass wir das machen wollen.
Im Kinderzimmer haben wir die angefangen.
Genau, und jetzt sitzen wir heute hier mit dem Cheftrainer der Fischdorn Penguins. Was soll man sagen?
Schöner kann ich nicht, wie er reingeraten ist und sowas. Aber ja, großen Applaus auch für die Person da hinten einmal. Vielen, vielen Dank.
Und natürlich bei euch allen und allen, die uns sonst hören, weil sonst würde das ganze Ding hier auch überhaupt nicht laufen. Und bitte weiter so.
Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Live-Podcast wieder. Vielen, vielen Dank euch.
Der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Penguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.